Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. El Salvador, verschwunden im Ausnahmezustand. Unter diesem Motto steht die heutige Sendung, die von Radio Lora München produziert wurde. Seit der Einführung des Ausnahmezustands in El Salvador im Jahr 2022 wurden mehr als 83.000 Menschen verhaftet, viele von ihnen ohne Beweise, ohne Anklage und ohne das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren. Einer von ihnen ist Will, der Bruder von Kelin. Im folgenden Podcast erzählt Radio Lora die Geschichte seiner willkürlichen Verhaftung, das Leid seiner Familie und den Kampf ums Überleben im Ausnahmezustand.
Ein Donnerstagnachmittag im März 2024 auf einem belebten Markt in Jiquilisco, einer Stadt im Südosten El Salvadors. Es ist brütend heiß. Kenny läuft schon Stunden zwischen den Ständen umher, auf der Suche nach den richtigen Produkten für ein Essenspaket. Das Paket ist für ihren Bruder Will, der in einem Gefängnis am anderen Ende des Landes einsitzt. Morgen will sie es dorthin bringen. Die Vorschriften im Gefängnis sind streng. Nur bestimmte Produkte sind erlaubt und die sind schwer zu finden. Viele Händler haben leere Regale und klagen über den Mangel an Gütern. Und mit jeder Minute scheint die Hitze drückender zu werden. Der Einkauf zehrt an ihren Kräften. Die Sonne beginnt schon zu sinken, als sie endlich alles zusammen hat. Doch der Tag ist noch lange nicht zu Ende. Kellin stellt fest, dass es kein Transportmittel mehr zu ihrem Dorf gibt. Schwer bepackt bleibt ihr nichts anderes übrig, als den Rückweg zu Fuß zurückzulegen. Als die 22-Jährige am späten Abend endlich nach Hause kommt, hat sie noch viel zu tun. Kellin ist alleinerziehende Mutter. Gleich muss sie kochen für ihre beiden kleinen Töchter und ihre drei jüngeren Schwestern, die auch bei ihr leben. Die Luft ist schwer. Ein Ventilator dreht sich langsam und verschafft nur bedingt Erleichterung von der Hitze. Sie setzt sich erstmal auf einen Plastikstuhl und erzählt von ihrem Bruder.
Sie haben meinen Bruder am 9. April 2022 verhaftet, wegen dem Ausnahmezustand. Sie haben ihn und meinen Vater mitgenommen.
Gerade einmal 2 Wochen war es her, dass der Präsident El Salvadors, Nayib Bukele, den Ausnahmezustand ausgerufen hatte. Das erklärte Ziel? Die Bandenkriminalität im Land bekämpfen. El Salvador galt viele Jahre lang als eines der gefährlichsten Länder des Kontinents und hatte eine der höchsten Mordraten. Für die Morde waren zum Großteil kriminelle Banden wie die Mara Salvatrucha oder die Mara 18 verantwortlich.
Queda aprobado el proyecto de decreto que contienen régimen de excepción.
El Congreso de El Salvador aprobó el domingo un régimen de excepción en todo el territorio nacional.
Heute wurde im Kongress ein Dekret für eine Notstandsregelung für das gesamte Staatsgebiet verabschiedet. Der Entscheidung ging ein Antrag von Präsident Nayib Bukele voraus, der angab, die Gewaltwelle der Mara Salvatrucha beenden zu wollen. Die Bande wird für die insgesamt 62 Morde am vergangenen Samstag verantwortlich gemacht. Der Beschluss schränkt die Versammlungsfreiheit und Privatsphäre ein und erlaubt Verhaftungen ohne Haftbefehl.
Zahlreiche bürgerliche und politische Rechte sind seitdem stark eingeschränkt. Es folgte eine Verhaftungswelle. Mehr als 38.000 Menschen wurden unter Generalverdacht inhaftiert, ohne geregelte Verfahren und Beweisaufnahme. Soziale Organisationen in El Salvador, wie die Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador, beklagen, dass etwa 25.000 Personen, die während des Ausnahmezustands inhaftiert wurden, keinerlei Verbindung zu den Banden haben. Haferflocken, Milchpulver, Kekse, Müsli, Shampoo, Seife, Zahnpasta. Kellin beginnt routiniert damit, die Produkte auszupacken und in durchsichtige Plastiktüten umzufüllen. Die strengen Regeln des Izalco-Gefängnisses, in dem ihr Bruder inhaftiert ist, besagen, dass alles gut sichtbar sein muss. In dem kleinen Haus spürt Kellin die Leere, die Will seit seiner Verhaftung hinterlassen hat. Bis vor kurzem lebte er hier mit seinen Schwestern. Jetzt fühlt sich seine Abwesenheit wie ein permanenter Schatten an. Kellin kann nicht aufhören, an ihren Bruder zu denken.
Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir hatten eine ziemlich gute Beziehung und standen uns sehr nahe. Es macht mich traurig, wenn ich über ihn spreche. Es ist einfach sehr belastend, was wir gerade durchmachen. Wir waren immer zusammen, haben immer alles zusammen durchgestanden.
Todo el tiempo hemos estado juntos y así nos hemos mantenido.
Sie versucht, leise zu arbeiten, um ihre Töchter nicht zu wecken, die im selben Zimmer schlafen. Die Stille wird durchbrochen, als sie beginnt, die Seife in grobe Stücke zu brechen, wie es von der Strafvollzugsanstalt verlangt wird. Einige Monate vor seiner Verhaftung hatte Will einen schweren Motorradunfall und lag wochenlang im Koma.
Cuando él despertó, él no conocía a nadie. Él no sabía nada de nadie, él no sabía nada de su vida.
Als er aufgewacht ist, erkannte er niemanden mehr. Er wusste nicht, wer er war, wusste nichts über sein Leben, gar nichts mehr. Und das Traurigste, als er aus dem Krankenhaus kam, konnte er nicht einmal mehr laufen, nicht mehr richtig sitzen, nicht mehr richtig kauen. Er hatte seinen Geruchssinn völlig verloren. Nicht einmal seine eigenen Schwestern hatte er erkannt.
Vermutlich wurde Will wegen seiner Tätowierungen verhaftet. Gangs verwenden bestimmte Tätowierungen als Zeichen der Zugehörigkeit zu ihrer Gruppe. Mitglieder der größten mittelamerikanischen Straßenbanden, der Mara Salvatrucha oder des Barrio 18, verwenden zum Beispiel die Initialen ihrer Gruppe oder die Zahlen 13 oder 18. Doch im Ausnahmezustand können jegliche Arten von Tätowierungen zum Verhängnis werden. Zumindest für stigmatisierte Männer aus der Unterschicht, wie Will.
Él anda los dos nombres de las niñas mías, nos anda dos nombres. A él le gustaba una serie, Bob Esponja, le gustaba una estrella rosada.
Er hat sich die Namen meiner beiden Töchter tätowieren lassen. Er mochte die Serie SpongeBob. Deshalb hat er ein Tattoo mit Patrick, dem Seestern aus der Serie. Dann hat er noch ein Herz tätowiert. Darin steht der Name unserer Mutter. Außerdem trägt er mehrere Daten, wie das Geburtsdatum meiner Tochter und der Name seines Sohnes. Und dann noch ein Anker, weil er Fischer ist und ein Pony. Die haben alle eine Bedeutung und er hat gerne davon erzählt.
Doch als die Soldaten bei der Durchsuchung des Hauses ihn und die Tätowierungen auf seiner Haut entdecken, reicht dies als Grund aus, um ihn zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen.
Entonces mi papá trató la manera de impedir esa captura porque él estaba recién de un accidente.
Mein Vater hat versucht, die Festnahme zu verhindern, denn mein Bruder lernte gerade erst wieder laufen. Sein Gedächtnis war immer noch angeschlagen. An vieles konnte er sich immer noch nicht erinnern. Aber an diesem Tag sind sie ins Haus gekommen und haben ihn verhaftet. Mein Vater hat sie angefleht und gesagt, mein Sohn ist schwer krank, er hatte gerade einen Unfall und dafür gibt es Beweise. Aber dann haben sie meinen Vater einfach auch mitgenommen.
Einen Monat verbringen Vater Arturo und Will in einem Gefängnis am Rande der Hauptstadt San Salvador. Arturo lebt in einer Nachbargemeinde, nur wenige Autominuten von Kellyns Haus entfernt. Er erklärt sich bereit, etwas über seine Erfahrungen im Gefängnis zu erzählen. Das Haus liegt am Rande einer Straße, die sich durch Zuckerrohrfelder und scheinbar endlose Kuhweiden schlängelt. Es ist eine der ärmsten Gegenden El Salvadors. Die Familie ließ sich hier nach dem Friedensabkommen von 1992 nieder. Ihre Heimatgemeinde im Südosten des Landes wäre während des Bürgerkrieges zwischen 1980 und 1992 Opfer von Massakern durch das Militär und Todesschwadronen geworden. Heute lebt die Familie an ihrem neuen Wohnort von Fischfang und Landwirtschaft. Ein Einkommen von weniger als $5 pro Tag ist hier die Regel. Junge Menschen versuchen in die Vereinigten Staaten auszuwandern, weil die Zukunftsaussichten düster sind. Außerdem ist die Bandengewalt gerade hier in den armen Gegenden eine verheerende Realität.
Du musstest ihnen geben, was sie wollten. Wenn sie eines deiner Hühner wollten, musstest du ihnen eines deiner Hühner geben. Nein sagen ging nicht. Sie sagten, du zahlst oder stirbst.
Die Auswirkungen der Bandengewalt sind katastrophal. Erpressung, bewaffnete Auseinandersetzungen und Morde sind für Tausende von salvadorianischen Familien zum täglichen Brot geworden. Zwischen 2012 und 2018 haben auch Arturo, Kellyn und ihre Familie unter dieser skrupellosen Gewalt gelitten und sind von Schmerz und Angst gezeichnet.
Die Leute mussten also geben, was sie verlangten, um nicht getötet zu werden. Hier in dem Haus haben sie meine Schwester getötet. Sie wollten Geld von ihr, doch sie hatte keines. Bevor sie sie töteten, ermordeten sie auch meinen Schwager, dort drüben im Flur.
Dann kam der Ausnahmezustand, der große Hoffnungen auf ein Ende der Bandengewalt in der Bevölkerung weckte, auch bei Arturo. Doch die willkürlichen Massenverhaftungen trafen genau jene verarmten Bevölkerungsgruppen, die auch am stärksten unter der Präsenz der Banden gelitten hatten. Zahlreiche Berichte belegen, dass die Sicherheitskräfte zumindest zu Anfang des Ausnahmezustands tägliche Verhaftungsquoten zu erfüllen hatten, was die Willkür weiter verstärkte. Arturo wollte seinem Sohn noch seine Medikamente mitgeben, nachdem sie ihn zum Fahrzeug gezerrt hatten. Doch der Offizier der Gruppe lässt das nicht zu.
Dort, wo sie ihn hinbringen, taugen die Medikamente nichts, sagte er mir. Aber da du jetzt schon hier bist, steig ein und begleite ihn. Ich erwiderte, ich sag's meiner Frau. Aber er antwortete, nein, nein, dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen noch 3 weitere holen.
Verhaftungen im Ausnahmezustand laufen oft schnell und ohne große Erklärungen ab.
Sie schubsten mich auf die Ladefläche und fesselten mich an die Handschellen meines Sohnes. Dann ist ein ganzer Haufen von denen aufgestiegen. Sie drückten uns ihre Stiefel auf den Rücken, als ob sie uns zerquetschen wollten.
Am nächsten Tag werden sie zusammen mit etwa 80 anderen Personen in einem Lastwagen in die Hauptstadt San Salvador transportiert. Bei ihrer Ankunft werden sie erniedrigenden Prozeduren unterworfen. So werden ihnen die Haare abrasiert und für Durchsuchungen werden sie vollkommen nackt aufgereiht. Die Haftbedingungen spiegeln die schwere humanitäre Krise des Gefängnissystems in El Salvador wider. Nach Berichten internationaler Organisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International sind die Gefängnisse des Landes stark überfüllt, wobei die Überbelegung bei über 300% liegt. In einigen Fällen sind in Zellen, die für 50 Personen ausgelegt sind, mehr als 200 Gefangene untergebracht. El Salvador hat mit mehr als 100.000 Häftlingen die höchste Inhaftierungsrate der Welt. Ex-Gefangene berichten, dass sie tagelang keinen Zugang zu Nahrung und Wasser hatten und in einigen Zellen nur eine Toilette für Hunderte von Menschen zur Verfügung stand. Die meisten schlafen auf dem Betonboden, während andere aus Platzmangel stehen müssen.
Sie steckten uns in eine Zelle. Wir konnten nicht schlafen. Wir mussten stehen und hatten nichts zu essen. 4 Tage lang gaben sie uns kein Essen und Wasser. Das Klo konnten wir auch nicht benutzen ohne Wasser. Wir waren gezwungen, unseren eigenen Urin zu trinken. Nach 3 Tagen sagte mein Sohn, dass er Durst habe. Er brauchte Wasser. Und er fragte mich, wo wir seien. Er hat nichts verstanden. Er hatte wegen des Unfalls den Verstand eines Kleinkindes. Man musste ihm die Dinge erklären, als würde man mit einem Kleinkind sprechen.
Seit Beginn des Notstandsregimes wurden mehr als 300 Todesfälle in staatlicher Haft gemeldet. So ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Christus Heil aus dem Jahr 2024. Die Todesfälle werden auf Ursachen wie unzureichenden Zugang zu Nahrung, Hygieneartikeln und medizinischer Versorgung sowie auf mögliche Misshandlungen oder Folter zurückgeführt.
Wir sahen dort, wie sie viele Menschen töteten. Zu jeder Zeit, aus jeglichem Grund, besprühten sie uns mit Tränengas und sie verprügelten uns jeden Tag, vor allem wenn wir zur Zählung morgens und nachmittags rausgehen mussten. Sie haben viele Menschen getötet.
Unter den mehr als 300 Todesfällen in staatlicher Haft seit Beginn des Ausnahmezustands befinden sich auch mindestens 4 Minderjährige. MenschenrechtsaktivistInnen weisen deshalb insbesondere auf die Verletzlichkeit von Minderjährigen in einem prekären Gefängnissystem hin. Die Zahlen verdeutlichen den Ernst der Lage und die Notwendigkeit, Kinder zu schützen. Das im Norden des Landes gelegene Gefängnis von Izalco zeichnet sich durch eine besonders hohe Zahl von inhaftierten Frauen und Kindern aus. Die Straße, die zum Gefängnis führt, ist voller Schlaglöcher, ein Zeichen für die prekären Bedingungen in vielen ländlichen Gemeinden El Salvadors. Der kleine Lastwagen von Movir ist mit Hilfsgütern für die Gefangenen des Gefängnisses beladen. Movir ist die Abkürzung für Movimiento de Víctimas del Régimen, Bewegung der Opfer des Regimes, eine Organisation, die als Reaktion der Zivilgesellschaft auf die wachsende Zahl von Menschen entstanden ist, die von Massenverhaftungen und insbesondere von der Kriminalisierung armutsbetroffener Regionen betroffen sind. Schließlich kommt der Gefängniskomplex in Sicht, ein großes Gebäude umgeben von hohen grauen Betonmauern, die mit Stacheldraht und Wachtürmen versehen sind. Bewaffnete Wachen patrouillieren an den Eingängen. Vor dem Gefängnis steht eine Reihe von Frauen, die geduldig warten. Sie sind Angehörige von Häftlingen, viele von ihnen Mütter oder Ehefrauen. Einige tragen Babys auf dem Arm, andere haben Taschen mit Lebensmitteln, Kleidung oder anderen Dingen für ihre inhaftierten Angehörigen dabei. In ihren Gesichtern spiegelt sich die Müdigkeit des stundenlangen Wartens wider, gepaart mit einer leichten Neugierde und vielleicht einer leisen Hoffnung, als der Lastwagen vor ihnen anhält. Die Ladung enthält nicht nur Lebensmittel und Hygieneartikel, sondern auch spezielle Produkte für Neugeborene. Sie erinnern daran, dass Mütter und ihre Kinder auch in einer so lebensfeindlichen Umgebung wie einem Gefängnis mit Grundbedürfnissen konfrontiert sind, die hier nicht erfüllt werden können. Ein Mitarbeiter einer Kirchengemeinde des Landes, die aktiv an der Kampagne zur Unterstützung der Familien der Inhaftierten mitgewirkt hat, meldet sich, um die Einzelheiten der Lieferung zu erläutern. Mit ruhiger, aber fester Stimme erläutert er den Inhalt der Pakete. Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und Babyartikel wie Windeln und Milchpulver. Por ejemplo, está el talco, que son 200 ml, y el saque 1. Están los pañales desechables, que es 100. Están las pijamas para el bebé, que son 2. El gorro para bebé, que son 2. Los diapers, que son 2. La loción, que es 1. Anschließend erklärt er den Ablauf. Die Pakete werden vor der Auslieferung kontrolliert, um sicherzustellen, dass die strengen Vorschriften des Gefängnisses eingehalten werden. Während er spricht, hören die Familienmitglieder aufmerksam zu, denn sie wissen, wie wichtig jedes Detail in diesem Verfahren ist, das für viele die einzige Verbindung zu ihren Angehörigen hinter Gittern darstellt. Danach spricht Samuel Ramirez, Sprecher von Movir, zu den Anwesenden.
Wir von Movir sind solidarisch mit euch. Unsere Türen stehen euch immer offen. Wenn ihr Unterstützung braucht, kontaktiert bitte Movir. Wir haben zwar nicht die Möglichkeit, Personen aus dem Gefängnis zu holen, weil das Regime ein Monopol auf das alles hat, aber unsere Stärke bei Movir ist die Straße, die Proteste. Und ich denke, dass diese Proteste Wirkung zeigen.
Neben der materiellen Unterstützung setzt sich Movir auch dafür ein, Fälle von Menschenrechtsverletzungen sichtbar zu machen und den Familien politische und emotionale Unterstützung zu bieten. Während die Päckchen verteilt werden, sprechen Familienmitglieder über ihre inhaftierten Angehörigen. Eine Frau erzählt von ihrer Schwester. Die Schwester wurde vor mehr als 2 Jahren inhaftiert und hat ihr zweites Kind im Gefängnis zur Welt gebracht.
Pues nosotros estamos bien agradecidos con esta ayuda porque en realidad somos de bajos recursos y lamentablemente esto nos ha venido a afectar muchísimo porque
wir sind sehr dankbar für diese Hilfe, die uns heute zuteil wird, denn wir haben nur ein sehr geringes Einkommen. Die Situation hat uns sehr getroffen, denn meine Schwester ist diejenige, die im Gefängnis sitzt. Sie wurde vom Regime gefangen genommen. Sie hat uns ein kleines Mädchen hinterlassen, das noch sehr klein ist. Psychisch leidet sie sehr, sie weint viel. Eine Mutter zu haben ist nicht dasselbe, wie bei einer Tante zu sein. Es ist nicht das Gleiche, denn die Liebe der Mutter wird immer fehlen. Es ist schrecklich zu wissen, dass es Babys gibt, die in diesen Orten geboren werden, wo sie doch mit ihren Müttern zu Hause sein könnten.
Unter den Anwesenden sind auch Menschen vom Bajo Lempa, dem Gebiet, in dem auch Kellen und ihre Familie leben. Einer von ihnen ist Salvador, ein etwa 40-jähriger lokaler Aktivist, der ebenfalls inhaftierte Familienmitglieder hat. Salvador ergreift das Wort.
Das ist eine Kampagne der Regierung. Sie wollen Terror und Angst verbreiten und so die Bevölkerung kontrollieren. Nur wenn wir uns organisieren, können wir Widerstand leisten und haben nicht das Gefühl, dass wir alleine sind. Nur so können wir die Angst überwinden und anprangern, was geschieht.
Auch in der Hauptstadt San Salvador regt sich Widerstand gegen den Ausnahmezustand. Kurz nach den Präsidentschaftswahlen im Februar 2024 versammeln sich Angehörige von willkürlich Inhaftierten und Solidaritätsgruppen in einer der Hauptstraßen der Großstadt, um gegen den Ausnahmezustand, willkürliche Verhaftungen und politische Gefangene zu protestieren. Die Aktion wird vom Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador, kurz COFAPES, organisiert. COFAPES ist eine der wichtigsten Organisationen, die politische Verhaftungen anprangert und versucht, die Situation der Gefangenen sichtbar zu machen und ihre Freilassung zu fordern. Derzeit gibt es mehr als 100 dokumentierte Fälle von Personen, die wegen ihrer politischen Opposition inhaftiert sind. Viele von ihnen sind Mitglieder von regierungskritischen Bewegungen und Organisationen. Der Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, ein großes Bündnis der organisierten Zivilgesellschaft, hat bei der Organisation der Proteste und der Mobilisierung der Bevölkerung gegen die repressive Politik der Regierung eine wichtige Rolle gespielt. Marisela Ramirez, Sprecherin des Bloques, plädiert:
Nos encontramos aquí como Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.
Wir, der Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, solidarisieren uns mit dem Komitee der Gefangenen und Angehörigen der politischen Gefangenen. Die derzeitige Regierung hat das salvadorianische Volk um 40 Jahre zurückgeworfen und zum ersten Mal nach Beendigung der Militärdiktatur gibt es wieder politische Gefangene. Wir wollen das Ende der politischen Verfolgung. Wir wollen keine weiteren politischen Gefangenen. Wir wollen das Ende des Ausnahmezustands.
No queremos más persecución política. No queremos más presas y presos políticos. No queremos régimen de excepción.
Zurück im Haus von Kaylin. Sie erinnert sich an den Moment, als ihr Vater und Bruder nach einem Monat im Mai 2022 aus dem Gefängnis entlassen wurden. Der Gesundheitszustand der beiden schockiert sie.
Ellos venían muy mal. Mi hermano traía un hinchazón horrible. Mi hermano venía hinchado de la cara, del estómago, de todo.
Ihnen ging es sehr schlecht. Mein Bruder hatte furchtbare Schwellungen. Sein Bauch war so stark geschwollen, dass er nur zur Seite geneigt gehen konnte. Außerdem war er sehr traumatisiert. In den ersten Tagen stand er nachts immer plötzlich auf und rannte aus dem Haus. Er wirkte sehr desorientiert. Ich musste ihn dann beruhigen und ihm erklären, dass er nicht mehr im Gefängnis sei. Danach ging es ihm langsam etwas besser, aber er war nicht mehr er selbst. Emotional ging es ihm sehr schlecht. Es ist ihm schwer gefallen, über die körperlichen Misshandlungen und all dem, was ihm dort passiert ist, zu sprechen.
Ya después él se iba adaptando, pero no era. Él venía emocionalmente venía mal, porque él no podía conversar tanto el maltrato físico que les hacía. Él no podía mantener, entornar una conversación de todo lo que le había pasado.
Die Folgen des Unfalls wiegen immer noch schwer. Noch immer kann Will nicht richtig laufen. Auch sein Erinnerungsvermögen ist nicht wiederhergestellt. Er spricht sehr langsam. Zudem leidet er an einer Gesichtslähmung, die er sich im Gefängnis zugezogen hat. Die Folgen seines Unfalls und die unmenschlichen Bedingungen seiner Haft vereint haben bleibende Spuren bei ihm hinterlassen. Kellen kümmert sich engagiert um ihn und bietet ihm die nötige Unterstützung, um sowohl die körperlichen als auch die emotionalen Folgen zu bewältigen.
Nun, mit der Zeit glaubten wir, dass alles überstanden sei, bis zum 31. Januar 2023.
Will ist an diesem Tag bei sich zu Hause und ist dabei, mit seinem Onkel einen kleinen Betonweg, der von der Straße zum Hauseingang führen soll, zu bauen. Während sie arbeiten, trifft eine Gruppe von etwa 15 Soldaten am Haus ein.
Cuando lo llaman a él, yo salgo, yo llego.
Als ich hörte, dass sie ihn riefen, rannte ich raus und wir zeigten ihnen seinen Freiheitsschein. Zuerst dachte ich, es handele sich um eine Routinekontrolle.
Doch dann entdecken die Soldaten die Tätowierungen und zwingen Will dazu, sich auszuziehen.
Ich habe versucht, sie zu überzeugen. Mit Bandentätowierungen wäre er doch niemals aus dem Gefängnis entlassen worden. Doch der Kommandant meinte nur, dass ich mich nicht einmischen soll und ins Haus gehen soll, sonst würden sie mich auch mitnehmen.
Und so wird Will erneut verhaftet. Zunächst wird er einige Tage auf der örtlichen Polizeistation festgehalten. Eines Tages informiert ein Polizist Kellyn, dass ihr Bruder gerade in einen Transporter verfrachtet werde, um ihn in das Izalco-Gefängnis im Norden des Landes zu schicken.
Sie öffneten das Tor und der Lastwagen kam gerade rückwärts herausgefahren. Ich habe mich an den Lastwagen gehängt und nach meinem Bruder gesucht. Ich musste wissen, ob mein Bruder dort drin saß. Immer wieder habe ich seinen Namen gerufen, denn man konnte kaum reinsehen. Und dann war sein Gesicht plötzlich direkt vor mir. Er weinte. Er sagte, ich habe solche Angst. Ich weiß, was auf mich wartet. Ich überlebe das nicht noch einmal. Ich habe das alles schon mal erlebt. Das letzte Mal haben sie uns direkt niedergeschlagen, dann die Kleider ausgezogen und uns wieder geschlagen. Dann hat der Polizist mich angeschrien. Verzieh dich oder wir nehmen dich mit. Und Will flehte mich an. Nein, bitte lass nicht zu, dass sie mich mitnehmen. Aber was hätte ich tun sollen? Ich war machtlos.
Seitdem haben Kellyn und ihre Familie nichts von Will gehört. Jeden Monat fährt sie mit einer ihrer Schwestern in die mehrere Stunden entfernte Haftanstalt, in der Will angeblich festgehalten wird, und gibt dort ein Lebensmittelpaket für ihn ab. So auch heute. Vor dem Gefängnis herrscht bereits in den frühen Morgenstunden reger Betrieb. Kellyn kauft noch schnell ein weißes T-Shirt und eine Shorts für ihren Bruder. Eine Ausnahme, denn meist hat sie nur das Geld für ein halbes Lebensmittelpaket. Dann reiht sich Kellyn in die lange Reihe der wartenden Familienangehörigen ein. Obwohl sie jetzt einer der ersten ankommt, muss sie stundenlang in der Sonne ausharren, bis sie das Paket am Nachmittag an die Tür liefern darf. Wieder warten sie und ihre Schwester vergeblich auf ein Lebenszeichen von Will.
Die Geschichte von Kellyn und ihrer Familie ist nicht die einzige dieser Art. Tausende salvadorianische Familien erleiden im Ausnahmezustand ein ähnliches Schicksal. Einerseits willkürliche Inhaftierungen und unmenschliche Haftbedingungen. Andererseits scheinen viele sich seit den Massenverhaftungen vor den Banden sicherer zu fühlen. Doch in einem Klima der Angst und Repression ist der Einsatz für die Menschenrechte eine Herausforderung. Und es gibt viele Stimmen, die noch gehört werden müssen. Die internationale Gemeinschaft sollte dem Kampf um Gerechtigkeit, Freiheit und Würde in El Salvador mehr Aufmerksamkeit schenken und ihn unterstützen. Vielen Dank, dass ihr euch die Episode angehört habt. Wir laden euch herzlich ein, die Geschichten des Widerstands weiterhin zu unterstützen und euch über die Situation in El Salvador zu informieren.
Dieser Podcast wurde gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Für den Inhalt dieser Publikation ist allein das Ökumenische Büro für Frieden und Gerechtigkeit verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wider. Drehbuch und Aufnahmen: Antonia Rodriguez und Paul Welch-Gerra. Redaktion und Produktion: Paul Welch-Gerra. Sounddesign: Benedikt Ludwig. SprecherInnen: Antonia Rodriguez, Steffi Wassermann, Lia Cuellar, Paul Welchgera, Jan Dunkhorst, Johanna Fuchs und Susanne Brust.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr eine Sendung von Radio Lora München.